Einen schönen guten Sonntagmorgen meinerseits. Genau, wir befinden uns in einer neuen Predigtserie, in einer Predigtreihe. In den nächsten 7 Wochen werden wir durch das Buch Richter gehen. Und ich darf euch garantieren, dass es spannend wird. Es ist sehr interessant. Wir haben uns im Vorfeld mit einigen Predigern oder mit den Predigern getroffen, haben es ein bisschen ausgearbeitet. Worauf kommt es an? Was wollen wir durch das Buch weitergeben? Was kann ich lernen? Was kann ich daraus nehmen? Und haben dann festgestellt, dass es so eine Spirale ist in dem Buch Richter. Und ich möchte mit dieser Spirale anfangen. Und dann die nächsten Sonntage werden wir weiterhören. Ja, weil wann haben wir letztes Mal aus dem Buch Richter eine Predigt gehört? Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert und dachte, schon ein paar Tage her. Oder ich war nicht da. Ein paar Wochen. Stimmt. Heinrich hat es gepredigt, ne? Aber der Prophet Ehud, wer sagt, wer das war, was er gemacht hat? Oder Abimelech? Jephtha? Haben wir eigentlich so nicht einen direkten Bezug zu. Es wird aber spannend und wir werden da tiefer drauf eingehen. Heute geht es einmal um die Spirale des Richterbuchs aus Kapitel 2. Und da mache ich einen Einstieg, werde ein bisschen zum Kontext erzählen. Und in den nächsten Wochen werden wir auf die einzelnen Richter eingehen. Genau. Hintergrund. Was war die Geschichte von dem Volk Israel? Wir haben heute in der Anbetung schon gehört, dass das Volk Israel viele Jahre durch die Wüste gegangen ist mit vielen Problemen. Gott hat dem Volk Israel etwas versprochen. Was hat er dem versprochen? Was hat er Abraham versprochen? Wer weiß das? Kommt ein bisschen interaktiv. Was hat Gott Abraham versprochen? Ich werde dich irgendwo hinbringen. Wohin? Genau, richtig. Nach Kanaan. Mit Abraham. Jetzt sind die durch die Wüste gewandert, mit vielen Problemen, mit vielen Hindernissen. Und wer glaubt, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Wer glaubt, dass Gott gnädig und gütig ist? Wer glaubt, dass Gott vergibt? Wer glaubt, dass Gott zornig ist? Ah, da kommen schon weniger Hände hoch. Wer glaubt, dass ich oder du Gott zürnen können? Oder das Volk? Nun, die sind gewandert. Und wie konsequent Gott zu seinem Wort steht, das finden wir in der Bibel. Das finden wir in 1. Mose und zieht sich durch die ganze Bibel. Gott ist so konsequent, dass manchmal die Umstände es nicht sehen. Wie bei Mose. Gott sagt zu Mose, sprich zu dem Felsen. Und Mose geht und ist gehorsam, oder? Nein, Gott, Mose nimmt und schlägt. Die Umstände sind gewesen, dass das Volk Israel im Heulen war und am Jammern war. Mose, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Wir haben nichts zu trinken. Und sie sind am Jammern. Und Gott spricht zu Mose und sagt, sprich zum Felsen, der wird dir Wasser geben. Ihr werdet euren Durst löschen können. Und Mose schlägt drauf und ist ungehorsam. Die Umstände sahen aber so aus, dass Wasser kam. Das ganze Volk Israel wurde gesättigt. Sie durften ihren Durst löschen. Aber Gott hat etwas gesagt. Sei mir gehorsam. Du sollst sprechen. Und Mose hat geschlagen. Und für diesen einen Fehler, was für eine Konsequenz musste Mose tragen? Er durfte nicht in dieses Land einziehen. Du wirst das nur von einem Berg sehen können. So konsequent ist Gott. Und das finden wir in dem Buch Richter. Ich muss mal kurz meinen Husten machen. Wir haben im Vorfeld mit den Predigern beschlossen, dass wir einen kleinen Einblick oder einen kleinen Exkurs aus Hebräer machen. In Hebräer 11, 32 bis 34. Wer die Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen und darf da mitlesen. Hebräer 11, 32 bis 34. Wie viele andere wären noch zu nennen? Doch die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte. Von Simson, Jephtha und David, von Samuel und den Propheten. Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft, im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in der Flucht. Nun, hier ist der Glaube nicht in erster Linie ein Gefühl. Ich fühle mich so. Einer sagte mal zu mir, ich fühle mich gerade nicht so, dass ich Gott anbeten kann. Hey, es geht nicht um dich, wie du dich fühlst. Es geht um Gott. Es geht nicht darum, wie es mir gerade geht. Es geht um den lebendigen Gott. Wir beten ihn an. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Er akzeptiert keine Götter neben sich. Und diese Propheten, diese Richter, die hier in Hebräer genannt werden, hatten diesen Glauben. Sie glaubten, vertrauten auf Gott, trotz schwieriger Umstände. Diese Propheten, diese Richter, die hier genannt werden, sie waren nicht perfekt. Sie waren voller Fehler. Und wenn wir vielleicht in der Bibel uns ein bisschen auskennen, so wissen wir ganz genau, dass der König David richtig viel Mist gebaut hat. Dass er seine Familie zerstört hat, dass er andere Familien zerstört hat, dass er nicht der perfekte Vater gewesen ist. Und Gott gebraucht diese Richter, diese Propheten in ihrer Schwachheit und sie werden hier in Hebräer erwähnt. Warum? Weil sie einen Glauben hatten, der sich auf Gottes Kraft verlassen hat, nicht auf ihre Schwachheit, nicht auf ihre Fehler, sondern auf Gottes Kraft haben sie vertraut. Und ein wichtiger Aspekt ist noch, dass sie nicht nur gesagt haben, wir glauben an den lebendigen Gott, sondern sie waren gehorsam. In der richtigen Zeit, wo Gott zu denen gesprochen hat, sind sie gegangen und haben gehandelt und sogar das Volk von den Feinden befreit. Wer weiß, welche Aufgaben die Richter haben? Was ist ein Richter? Also wenn wir jetzt über Richter sprechen, aus der Bibel, was ist damit gemeint? Fragen wir mal die Kids bis 16 Jahre. Was würdet ihr sagen, was ist ein Richter? Ein Richter spricht Gerechtigkeit? Sollte. Guter Zusatz. Nun, wenn wir an die Richter der heutigen Zeit denken, so wird das Buch Richter uns in die Irre führen. Oder der Begriff Richter führt uns dann in die Irre. Die Aufgaben, die Funktion der Richter war damals, dass sie schon Gerechtigkeit gesprochen haben und Rechtsprechungen hatten, wo verschiedene Situationen gewesen sind und die mussten ein Urteil fällen. Sie hatten aber auch ganz wichtige politische Führung. Die Richter hatten militärische Verantwortung. Und geistliche Leiterschaft, das hatten die Richter damals als Funktion. Deswegen waren sie eingesetzt. Wir befinden uns in der Zeit, wo das Volk Israel in das Land Kanaan eingekommen ist, circa 1300 vor Christi. Und in dieser Zeit gab es keinen König in Israel. Und Gott setzte dann immer wieder Richter ein. Und durch das ganze Buch Richter befinden sich diese Richter, die Befreier genannt werden oder Erlöser sogar, weil sie das Volk von den Feinden erlöst haben oder einfach als Richter, die eine Rechtsprechung gesprochen haben. Und wir befinden uns in dieser Zeit circa 700, nachdem Gott zu Abraham gesprochen hat und hat gesagt, ich werde dich in das Land bringen. Das ist ein Kanaan. Und es sind zwischen 600 und 800 Jahre vergangen, dass das Volk jetzt da angekommen ist, nachdem Gott den Bund mit Abraham geschlossen hat. Wie viel ist übrig geblieben von diesem Bund bei dem Volk Israel? Was glaubt ihr? Schwierig, ne? Von Gottes Seite auf jeden Fall alles. Darum wird es auch heute gehen. Aber bei dem Volk, diese Spirale, die kommt gleich. Genau. Die Richter, sie riefen das Volk zur Umkehr und zum Vertrauen auf Gott hin zurück. Also sie waren nicht nur eine Funktion in der Rechtsprechung, sie hatten eine wichtige Aufgabe. Entschuldigung. Also waren die Richter eine Mischung zwischen Anführern, Befreiern, Vermittlern und geistliche Leiterschaft, geistliche Leiter. Das Richterbuch zeigt uns immer wieder denselben Ablauf. Das Volk Israel entfernt sich von Gott, geriet in Not, fängt an zu heulen, fängt an zu jammern. Gott schenkt Befreier, diese Richter. Gott erhört das Gebet. Diese Richter, die Befreier, erlösen das Volk von der Notlage, in der sie sich befinden. Und das Volk kommt, Dankeschön, das Volk kommt in eine Ruhe, in Frieden und zeichnet wieder Erfolge ab. Noch ein bisschen gefährlich. So, viel geredet zur Einleitung, aber das war wichtig, dass wir einmal so einen groben Überblick bekommen, worum es im Richterbuch geht. Kommen wir zum Predigttext. Aus Richter Kapitel 2, 11 bis 23. Wir dürfen ablesen oder aufschlagen in der Bibel, in der Bibel-App oder im Bibelbuch. Richter 2, 11 bis 23. Da taten die Kinder Israel, was böse war vor dem Herrn, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hat, und folgten anderen Göttern nach, den Göttern der Völker, die um sie herum wohnten, und beteten sie an und entzürnten den Herrn. Ich muss mich noch mal kurz räuspern. Vers 13, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten und verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie ihren Feinden nicht mehr widerstehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unglück. Wie der Herr ihnen gesagt hat, und wie der Herr ihnen geschworen hatte, so wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die aus den Händen ihrer Räuber erretteten. Aber auch ihren Reichtum gehorchten sie nicht, ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern bullten mit anderen. In der Luther steht geschrieben, sie hurten mit den anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald von den Wegen, darauf ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie taten nicht ebenso. 18. Wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit den Richtern und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr erbarmte sich wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihren vornehmen und ihrem halsstarrigen Wesen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich forthin niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn verbleiben und darin wandeln werden, wie ihre Väter darauf verblieben sind oder nicht. Also ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht eilends, wie er sie auch nicht in Josuas Hand gegeben hatte. Worum geht es hier in diesem Kapitel 2? Die meisten Theologen gehen davon aus, dass Samuel das Buch Richter geschrieben hat. Grundlegende Belege gibt es dafür nicht, aber man kann davon ausgehen. Weil das Buch Richter endet dann mit dem fast letzten Richter. Samuel übernimmt das Richteramt dann und Samuel ist der letzte Richter, der in der Bibel auch gleichzeitig Prophet ist. Mit Samuel beginnt dann die Königsherrschaft. Da wird der erste König eingesetzt und die Prophetenzeit. Hier in dem Buch Richter, wenn wir davon ausgehen, dass Samuel es beschreibt oder niederschreibt, möchte er uns etwas zeigen, wie das Volk gelebt hat, was deren Problem gewesen ist, was sie gemacht haben und wie sie aus dieser Situation herauskamen, wer sie herausgeführt hat. Wir finden in Richter Kapitel 2 in diesen Versen von 11 bis 23, dass es ein Abfall stattfindet. Wir finden, dass ein Gericht Gott zulässt, dass sie in diese Notlage geraten, dass es denen schlecht geht, dass sie versklavt werden, dass sie wieder an diesen Gedanken kommen wie in Ägypten, wir müssen wie Sklaven hier den Heiden dienen. Und in dieser Situation, wo es ihnen so dreckig geht, fangen die an, was würdet ihr machen?
Verzweifeln.
Und nach der Verzweiflung kommt was? Oft ein Schreien, ein Rufen, zu wem? Zu Gott. Und das Volk Israel hat es gemacht. Sie riefen zu Gott. Und Gott erhörte deren Gebet nicht, oder? Gott errettet sie. Gott schickt einen Erretter, Gott schickt einen Befreier, einen Richter, den er einsetzt, den Gott leitet, der die Macht von Gott hat. Und wenn wir das im Kontext lesen, so müssen wir feststellen, dass das Kapitel 2 anfängt, dass ein Engel zu dem Volk Israel herabkommt. Und man geht davon aus, dass es eine Erscheinung von Jesus Christus gewesen ist. Dass Jesus Christus mal wieder zu seinem Volk gekommen ist und gesagt, hey, das geht so nicht. Wendet euch ab. Ihr habt einen Bund mit meinem Vater geschlossen. Haltet euch an diesen Bund. Aber sie vertrauten darauf, das, was die Kanaaniter hatten, es ging ihnen gut. Sie waren medizinisch sehr weit fortgeschritten und haben auf ihre Erfolge, auf ihre Expertise gebaut und sich abgewendet von dem lebendigen Gott. Und jetzt kommt dann die Errettung und es herrscht wieder Ruhe, wieder Frieden. Der Befreier, der Richter, hat das Volk mal wieder errettet, erlöst. Und was macht man, wenn es einem gut geht? Man lebt in einer Gewohnheit, in einer Routine. Und einer sagte, zuerst eine Routine, dann eine Ruine. Also wenn du stets in deinem Tagesjob bist und immer das Gleiche machst, bleibst du irgendwann stehen. Ich habe den Predigtext aus diesen paar Versen eingeteilt in drei Punkte. Das Thema ist zwischen Gericht und Gnade. Der erste Punkt, wo ich darauf eingehen möchte, ist, Israel verlässt den Herrn. Ja, manchmal ist das in der PowerPoint. Okay, die hängt ein bisschen. Habt ihr da ein anderes Bild? Nach der Nach dem Bild müssen drei Punkte eingezeichnet sein. Ja, probiert mal. Also es geht darum, dass die ersten paar Verse, darum geht es, da geht es um Israel verlässt den Herrn. In den weiteren Versen geht es darum, Leben unter den Folgen der Sünde. Und der dritte Punkt ist Gottes Treue, unsere Hoffnung. In dem Kapitel 2, in den Versen 11 bis 13, haben wir gelesen, da schreibt Samuel, wenn wir davon ausgehen, dass Samuel schrieb, da taten die Kinder Israel, was böse war vor dem Herrn. Was haben sie denn gemacht? Sie sind jetzt in das Land endlich angekommen und aus dem Kontext können wir entnehmen, dass Gott gesagt hat, ich habe auch Josua nicht das ganze Land versprochen. Es sind einige Stämme, einige Heiden, einige Städte, die noch nicht von euch belagert sind. Und was haben jetzt die Israeliten für Fehler gemacht? Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was war denn böse in den Augen des Herrn? Götzendienst. Sie dienten den Baalen. Sie verließen den Herrn. Das Hauptproblem war nicht nur, dass sie etwas Falsches taten, sondern dass sie die Beziehung zu Gott vernachlässigt haben. Sie liefen anderen Göttern nach. Lesen wir das nochmal vor. In Vers 11. Da taten die Kinder, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Göttern, den Baalen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten den anderen Göttern nach. Also sie haben nicht nur Gott verlassen, sondern sie fangen an, dem Götzendienst nachzulaufen. Sie beteten den Baal und Astarte an. Warum hatte Gott ihnen einen Auftrag gegeben, dass sie sich von diesem Götzendienst fernhalten? In Nordsyrien wurde eine Aufzeichnung in den ersten Jahrhunderten gefunden. Darin wird beschrieben, was dieser Baalkult für grausame Taten gemacht hat. Sie waren blutige Tyrannen. Sie haben Kinder geopfert. Und wenn wir uns das vorstellen, mit diesem Götzenkult lebt jetzt das Volk und nimmt so langsam deren Götzendienst an. Das sagt uns das Wort Gottes. Das ist jetzt keine Vermutung. Sie folgten deren Götzendienst nach. Sie jagten ihn nach. Man denkt, es ist schlimm genug, dass sie das Böse taten vor Gottes Augen, dass sie den Baalen dienten. Vers 11, Vers 13. Sie verließen Gott, den Herrn. Vers 13. Sie folgten den Baalen, den Götzen nach. Und es wird noch schlimmer. Vers 13, noch in Vers 12. Und sie wohnten unter ihnen und beteten sie an. Jetzt fangen sie noch an, diese Götzen anzubeten. Sie fallen vor dir nieder und beten die an. Ist schrecklich. Wie geht das? Das Böse begann hier nicht mit Mord oder Diebstahl. Das war ein schleichender Prozess. Gott hat ihnen einen klaren Auftrag gegeben. Vermischt euch nicht mit den Heidenvölkern. Warum? Warum sollten sie sich nicht vermischen? Weil diese schlimmen Gräueltaten da gemacht werden. Das Volk Israel war das auserwählte Volk Gottes. Und die sollten als Kanal dienen. Für wen? Für die Heiden und für mich und dich heute. Das hat vor 700, 800 Jahren Gott zu Abraham gesagt, durch dich sollen alle, hier wurde gesagt, alle Nationen gesegnet sein. Ihr werdet das Land einmal ererben, ihr werdet da hineinkommen. Aber du, wenn du meinem Bund folgst, wenn du meinen Bund einhältst, werden durch dich alle gesegnet werden. Und dafür sollte das Volk Israel stehen. Sie sollten die anderen Völker segnen. Stattdessen verlassen sie Gott, folgen den Götzen nach, jagen denen nach, beten sie an und machen alles falsch, was man falsch machen kann. Es hat nicht nur Auswirkungen auf unser geistiges Leben, dass das im Kopf oder im Herzen die Entscheidung gefallen ist. Hier sieht man das, dass das praktisch auch gelebt wurde. Ich kann nicht in dein Herz hineinschauen, du kannst nicht in mein Herz hineinschauen. Aber es ist praktisch sichtbar, wie du lebst, wie du mit Gott unterwegs bist. Dafür trägst du die Verantwortung. Auf unser heutiges Leben eine Anwendung. Menschen wenden sich selten ab von heute auf morgen. Es ist ein schleichender Prozess. Und wenn ich manchmal sehe, dass Menschen so die Gemeinschaften vernachlässigen, keinen Bock mehr auf die Teenie oder Jugend haben oder zum Gottesdienst, das ist ein schleichender Prozess. Es rettet dich nicht, wenn du hier sitzt und sagst, okay, heute ist Victor, den mag ich oder ich mag den nicht. Ich mag lieber, wenn ein anderer predigt. Aber es ist ein schleichender Prozess. Du vernachlässigst die Gemeinschaft, du vernachlässigst die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Beziehung. Warum? Es gibt wichtigere Dinge. Ich musste gestern vielleicht etwas länger feiern. Das kann mal vorkommen. Auch ein Geburtstag ist auch mal dran. Aber beim Volk Israel sieht man es ganz genau. Es war so ein schleichender Prozess und es wurde immer schlimmer. Mit jedem Kapitel geht es immer tiefer und tiefer. Man denkt, es kann gar nicht mehr schlimmer sein. Also jetzt in Kapitel 2 ist das schon schlimm genug. Ihr werdet euch noch wundern, wie krass das ist. Dieser schleichende Prozess beginnt in meinem und deinem Leben, wenn wir den Fokus verrücken. Wenn Gott nicht mehr Mittelpunkt in meinem Leben ist. Das war beim Volk Israel so und so ist es auch in unserem Leben heute. Genau dort begann der Abfall beim Volk Israel. Stell dir die Frage heute, wo ist dein Zustand, wie ist dein Zustand, wo befindest du dich heute? So, müssen wir mal gucken. Ja, komisch. Nächstes Mal nicht meinen Apple Presenter mit. Ja, ich lasse das mal schon mal drauf. Leben unter der Sünde. Lebe unter den Folgen der Sünde. Da geht es um die nächsten zwei Verse. Vers 14 bis 15. Vers 14. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern. Früher kämpfte Gott für Israel. Wer kämpft jetzt für Israel? Gott zog seinen Schutz zurück. Jetzt müssen die selber kämpfen. Gott hat es vorausgesagt. Wenn ihr meinen Bund nicht halten werdet, so nehmt mich meine Hand zurück. Hat Gott gesagt, dass ich euch für immer verlasse? Hat er nicht gesagt. Aber er sagt, ich werde euch verlassen in dem Moment. Ich werde meinen Bund halten. Aber wenn ihr meinen Bund verlässt, so werde ich den Schutz zurückziehen und ich werde nicht in dem Moment für euch kämpfen. Welche Auswirkungen hatte das punktuell in der Situation auf das Volk Israel? Was geschah? Was haben wir gelesen? Feinde überfielen sie. Der Besitz wurde geraubt. Ernten wurden geplündert. Und die Familien lebten in Angst. In Vers 14, und verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum. Israel wurde auf einmal wieder von den Heidenvölkern ringsum, obwohl sie in diesem gelobten Kanaan, in diesem gelobten Land angekommen sind, werden sie auf einmal beherrscht, weil sie den Bund verlassen haben, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Wir hatten gestern mit den Männern eine schöne Zeit gehabt. Da ging es in dem Input darum, dass wir zuhören sollen. Dass wir zuhören sollen unserem Partner, dass wir uns Zeit nehmen sollen, dass das eine Investition ist, wenn wir aktiv zuhören. Dass wir auf diese emotionale Ebene kommen und nicht nur sachlich bleiben. Das Volk Israel hat hier zugehört, das ging da rein,
daraus? Wie sieht es in meinem, in deinem Leben aus? Wann hast du letztes Mal aktiv die Stimme Gottes gehört? Wann habe ich das gemacht? Das Wort Gottes spricht zu mir genauso. Ich hatte gestern noch eine Diskussion gehabt. Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Er spricht zu mir nicht. Wenn der Heilige Geist zu dir nicht spricht, lies die Bibel. Gott spricht durch sein Wort. Gott hat damals dem Volk Israel die 5 Bücher Mose gegeben. Aber sie haben es vergessen. Sie haben darin nicht mehr gelesen. Sie wendeten sich von Gott ab und mussten jetzt in dieser Konsequenz leben, dass sie Verlust von Freiheit erlebten, dass sie den Verlust von Schutz und Sicherheit erlebten. Die Auswirkung war, sie waren nicht mehr frei. Sie konnten nicht mehr frei sich bewegen. Sie mussten für jemand anderen arbeiten. Sie hatten Verlust von Kraft und Erfolg. Vers 15, überall, wo sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil oder zum Unglück. Alles, was du tust, wird zum Unglück sein. Und das sagt der Engel Jesus Christus zu dem Volk Israel. Wenn ihr euch abwendet, wird sich das euch zum Unglück kehren. Die Siege, die ihr mit mir erlebt habt, werden nur noch Niederlage sein. Ihr werdet in Sorge, in Verzweiflung leben, in Hoffnungslosigkeit. Ihr werdet eine innere Not spüren. Ihr werdet entmutigt sein. Vielleicht ist es auch in deinem Leben heute so, dass du ein bisschen entmutigt bist und du hast so eine innere Not. Du suchst nach etwas. Dein Herz schreit nach etwas. Vielleicht ist das ein Grund, dass du die Stimme Gottes nicht mehr hörst, dass du keine Gemeinschaft mit dem Herrn hast, dass du dich so langsam von ihm abgewendet hast, dass dein Fokus sich von Gott auf andere Dinge, die auch wichtig sind, gesetzt hat. Gott möchte dir und mir Erfolge geben. Gott möchte dir und mir einen Sieg geben. Gott möchte mich und dich von der Not befreien. Letzte Seite. Ja, okay. Der dritte Punkt ist Gottes Treue. Wie zeigt Gott seine Treue dem Volk? Ab Vers 16. Gott gibt sein Volk nicht auf. Die machen Fehler, die geraten in Not, die schreien nach Gott. Und Gott sagt, ich habe es euch gesagt, deswegen bleibt mal da drin. Gott ist treu. Er hat dem Abraham etwas versprochen. Er hat gesagt, den Bund, den ich mit Abraham, Isaac und Jakob gemacht habe, den werde ich halten. Auch wenn ihr den nicht hält, ich werde meinen Bund halten. Gottes Treue zeigt sich darin, dass er handelt, obwohl Israel es nicht verdient hat. Treue ist nicht, dass Gott sein Volk korrigiert. Treue ist, dass Gott sein Volk trotz seiner Fehler nicht aufgibt. Ja, hören wir nochmal diesen Satz. Treue ist nicht, dass Gott sein Volk korrigiert. Treue ist, dass Gott sein Volk trotz seiner Fehler nicht aufgibt. Er gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ich halte meinen Bund. Du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden. Gott erbarmt sich über sein Volk. In Vers 18, lesen wir mal Vers 18, da hat Gott Mitgefühl. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter. und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte, denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage und ihrer Bedränger und Unterdrücker.
Wer war der richtige Befreier? Also der Richter schon? Wer war das? Jesus, Gott. Hier sagt er, wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter. Also wer hat sie letztendlich befreit? Der Herr. Nicht diese einzelne Person. Wir klammern uns manchmal an Menschen, an irgendwelche Vorbilder und denken, das ist mein Ein und Alles. Ich will so werden wie er. Ich will das machen, was er macht. Ich klammer mich an sein Leben. Ich war mal im Stadion, habe ich gestern noch erzählt, im Kreis der Männer. Und da war ein Champions-League-Spiel im Dortmund-Stadion und war echt interessant, weil ich das erste Mal im Stadion war. Meine Frau hat mir das zum Geburtstag geschenkt, ich habe mir das lange gewünscht. Und zum 14. hat sie mir das geschenkt. Und dann war ich da im Stadion, im Dortmund-Stadion. Ich bin so ein Dortmund-Fan, so ein indirekter Dortmund-Fan. Und habe darauf gar nicht geachtet, habe so einen roten Pulli angezogen, als Dortmunder. No go. Jetzt stehe ich in der Südtribüne, da bebt es richtig. Und die Leute kaufen Bier, so 6 Euro, so ein Becher, 3 Stück gehen sie hin und schmeißen das so nach vorne. Ich denke, um Himmels Willen, 18 Euro auf einmal weggeworfen. Das tut doch weh. Andere stehen daneben und schreien, Dortmund ist mein Leben. Fußball ist mein Leben. Was ist dein Leben? Ich dachte mir, wenn das dein Leben ist, hallo, ne. Also bei aller Liebe. Ich kenne aus dem gehobenen Kreis Menschen, die jeden Monat dahin spenden, weil die sagen, das ist mein Verein und das ist mein Leben. Die haben einen Fokus und sagen, ich setze darauf alles. Nächste Saison geht's hoch. Und wieder verpasst und wieder verpasst. Vorletztes Jahr war ganz knapp, hätten wir es fast geschafft, Meister zu werden. Gott zeigt seine Treue dem Volk, obwohl das Volk untreu ist. Gott ist mit den Richtern. Gott segnet sein Volk durch die Richter. Gott bleibt seinem Bund treu. Und ich habe mir die Frage gestellt, was war nochmal der Bund? Was hat Gott zu Abraham gesagt? Warum hat er sich so geklammert daran? Er wollte, dass bis heute, bis in unsere Generation, alle erfahren von der Liebe Gottes. Es sollen alle gesegnet werden. Materiell und auch geistlich. Und das Volk Israel hat das nicht begriffen, hat es nicht verstanden und haben, sobald es ihnen wieder gut ging, sobald der Befreier sie erlöst hat, haben sie wieder auf ihre Erfahrung gebaut. Gott hat zu Abraham gesagt, 2100 Jahre vor Christi, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. Ich werde ihr Gott sein. Wenn Gott das Volk Israel endgültig vernichten wollte, wäre diese Verheißung hinfällig geworden. Dann hätte Gott seinen Bund gebrochen. Er hätte vollen Anspruch darauf. Das Volk Israel hat den Bund nicht gehalten. Und Gott hat auch gesagt, ich werde die Feinde über dich kommen lassen. Ich werde meine segnende Hand zurückziehen. Das Volk Israel hätte den Bund nicht. Sündig gegen Gott, entzürnt den Gott. Und tun das, was böse war, vor den Augen des Herrn. Und hier drin, in den nächsten Versen, sehen wir ein bisschen Hoffnung. Selbst in so einem Gericht, wo das Volk in Not leidet, wo das Volk am Arbeiten ist, am Dienen ist, wieder den Heiden in Sklavendienst versetzt wird, sehen wir in diesem Gericht Gottes Hoffnung für das Volk. Dass sie sich wieder vielleicht an diesen Bund erinnern, den Gott ihnen versprochen hat, den er hier erwähnt. Vers 18 lese ich nochmal und dann weiter.
Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Herr Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage und über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will ich auch in Zukunft nicht mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben. Weil dieses Volk meinen Bund nicht gehalten hat. Wer weiß, um welchen Bund es hier geht? Mal gucken, vielleicht kommt das jetzt. Doch. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist die Seite da, wo ich bin. 2. Mose 34, 12, 13. Das ist der Sinai-Bund. Hüte dich, mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu machen, dass sie dir zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen, ihre Säulen zerbrechen und ihre Astartenbilder auszurotten. 2. Mose 20, 3 bis 5. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf der Erde, noch dessen, das in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Ein klarer Auftrag. Sie stehen kurz vor dem Land Kanaan und Gott sagt zu ihnen, vermischt euch nicht, hüte dich. Bewahre dich vor diesen Heiden, geh nicht drauf ein, gar kein Deal. Und stoße diese ganzen Altäre ab. Der Baal, der war der größte Herrengott für die Männer in der damaligen Zeit. Und der Astartengott war der weibliche Fruchtbarkeitsgott. Und so hatten alle Parteien in dem Land der Heiden hatten irgendeinen Gott gehabt. Nun, wenn meine Ernte gesund gewesen ist, wenn wir Kinder hatten, so war der Astartengott. Den habe ich angebetet, der hat mich erhört. Wenn es um die Arbeitskraft ging, auf dem Feld oder um die Tierevermehrung, hat gesagt, der Mann, das war der Baal. Der hat mich gesegnet, der hat mich erhört. Gott sagt, ich bin ein Eifersüchtiger, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott neben mir. Und wenn ihr in dieses gelobte Land kommt, wo Milch und Honig fließt, stößt diese Altäre um. Das Volk Israel hält nicht den Bund. Und dennoch bleibt Gott treu. Gott bleibt treu. Gott gibt dem Volk eine Chance. Welche Chance? Gott sagt zum Volk, hier in Samuel, im Buch Richter, ich will dich prüfen. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Damals am Berg Sinai hat Gott zum Volk gesagt, heute gebe ich dir die Chance, dich zu entscheiden, wähle Segen oder Fluch. Was hat das Volk gewählt? Den Fluch? Die wollen nicht den Segen. Dann schreien sie wieder zu Gott. Und die Spirale dreht sich immer weiter. Es ist nicht nur ein Kreislauf. Es ist nicht Spirale, es wird immer schlimmer. Sie vermischen sich. Sie gehen darauf ein. Sie verheiraten sich gegenseitig. Sie treiben gemeinsam richtige Geschäfte. Beten deren Götzen an. Gott bleibt treu. Gott hat ein Ziel gehabt. Gott hat ein Ziel gehabt mit dem Volk, sie nicht zu vernichten. Gott hat ein Ziel gehabt, dass ihre Herzen offenbar werden.
Das möchte Gott auch heute durch das Wort zu mir und dir sagen. Gott möchte keinen von uns vernichten. Er sagt in seinem Wort, am Tod des Gottlosen habe ich keinen Gefallen. Gott möchte heute, dass wir unsere Masken fallen lassen und dass wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen und sagen, so sieht mein Leben wirklich aus. Hier, dem diene ich. Das ist mein Götzen heutzutage. Und heute stoße ich diesen Götzen ab. Heute werfe ich ihn herunter und möchte mich neu fokussieren. Möchte meine Prioritätenliste wieder neu sortieren. Israel versagte immer wieder, doch Gott blieb derselbe. Die Hoffnung Israels lag nicht in ihrer Treue zu Gott, sondern in Gottes Treue zu seinem Bund. Wenn die Zukunft Israels von ihrer Treue abgehangen hätte, wäre die Geschichte schon in Richter 2 zu Ende gegangen. Aber Gott hielt fest an dem, was er Abraham versprochen hatte. Und das ist diese schöne Brücke zum Evangelium, zum Neuen Testament, dass Gott das festhält, was er versprochen hat. In der Situation damals kamen immer wieder in dieser Spirale, in der sich das Volk Israel befand, immer wieder einzelne Befreier, Richter, die das Volk erlösten, befreiten. Punktuell für eine kurze Zeit. Im Neuen Testament hat Gott seinen Sohn gesandt, damit du und ich für immer befreit sind. Nicht nur für eine kurze Zeit. Gott möchte mich und dich von deinen Sorgen, von deinen Zweifeln, von deinen Süchten befreien. Es liegt oft daran, dass ich diesen Fokus verschiebe. Wenn ich diesen Altar von dem Baal oder von den Astarten, was das auch in meinem Herzen ist, vielleicht Social Media. Nach aktueller Studie ist das so, dass ein Jugendlicher zwischen 14 und 30 Jahren am Tag 400 Meter skippt, oder wie nennt man das, scrollt. 400 Meter, das sind 4 Stadien lang. 400 Meter. Ich würde mir wünschen, dass ich in meinem Alltag 400 Meter durch die Bibel mache. Wieso sieht das nicht bei mir so aus? Weil mein Fokus sich verrückt hat. Und so langsam kommt dann erstmal nur 30 Meter, nur eine Stunde, nur 60 Meter, 90 Meter. Und der Fokus verrückt sich in meinem Leben. Und ich bin nicht mehr ganz beim Gott. Ich verlasse ihn. Nein, ich bete die Götzen noch nicht an. Ich glaube auch nicht alles, was da gezeigt wird. Ich glaube auch nicht, dass Fußball mein Leben ist. Doch wenn ich nicht mehr ohne dem kann, ist das vielleicht doch mein neues Lebensziel. Gott möchte durch Jesus Christus dir und mir heute durch das Wort sagen, heute schenke ich dir Befreiung. Heute möchte ich als Richter, als Befreier, als Herrscher in deinem Herzen einkehren. Nachher kommt in Richter Kapitel 11, dass es gibt nur einen Richter und das ist der Herr. Das Volk Israel versteht es nicht. Sie fallen immer wieder zurück. Okay, das ist ein bisschen durch. So. Ja. Genau. Die Herausforderung für nächste Woche möchte ich dir mitgeben. Nimm dir mal bewusst Zeit und lies mal in der Bibel und lass Gott durch seinen Geist zu dir reden. Nimm dir wirklich Zeit und sag, ich weiß nicht, was ich lese, dann nimm einen Psalm. Gott spricht zu mir, sing, lies, bete diesen Psalm und Gott wird zu dir reden. Du wirst ihn hören, wenn wir aktiv zuhören, wenn wir unsere Herzenstür öffnen. Stell dir heute bewusst die Frage, wem folge ich wirklich nach? Ist es ein Idol? Ist es mein Beruf, meine Karriere? Ich gehe gerade die Karriereleiter hoch, mir geht es sehr gut. Ja, Gott segne dich darin. Aber ist es dein Ziel,
dein Fokus im Leben? Ich kann darauf keine Antwort dir geben. Ich kann für mein Leben eine Antwort geben. Scrolle ein paar Meter mehr in der Bibel als in Social Media. Fang heute Abend damit an. Verschieb das nicht auf morgen. Wir haben auf der Gründerkonferenz in Köln-Ostheim gelernt, wer das nicht ändert, der hat das nicht gelernt. Wer das heute nicht ändert, der hat das nicht gelernt. Der hat mein Wort nicht verstanden, was ich heute gesprochen habe. In der Vollmacht Gottes, das sind Gottes Worte. Ich kann dich nicht verändern. Das kann Gott machen, wenn du ihn wirken lässt. Ich würde dir jetzt 2 Minuten Zeit geben, dass wir vielleicht stille werden und dass du über diese Herausforderung nachdenkst. Wo stehe ich? Was ist mein Fokus? Wem folge ich? Dass du wirklich sagst, und ich kann dir eins sagen, der erste Gedanke, der in deinen Kopf schoßt, das ist oft der richtige Gedanke, was dein Fokus ist. Denk drüber nach. Anderthalb Minuten reichen. Ich glaube, jeder hat einen Gedanken mindestens, den er nächste Woche mitnehmen kann. Und ich wünsche mir und wünsche dir, dass du dieses Kapitel 2 aus dem Richterbuch so ein bisschen im Kopf behältst. Es ging einmal darum, dass Israel Gott verlässt in den ersten 3 Versen. Dann ging es in den nächsten 2 Versen darum, dass Israel in den Folgen der Sünde, die aus der Sünde kommen, leben muss. Und der 3. Punkt ist, Gott hält seine Treue. Dass du die Hoffnung hast, in der nächsten Woche dich daran zu klagen, Gott, du verlässt mich nicht. Auch weil ich so böse bin, auch wenn ich falle und immer wieder in diese Sünde hineinkomme, hält Gott sein Bund, sein Versprechen dir und mir gegenüber. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch gleich kurz beten. In der nächsten Woche, seid gespannt auf den nächsten, ich gucke mal, ob ich nochmal die Folie zurück, die war eigentlich als letztes, aber die funktioniert nicht ganz. So, über den Propheten Ehud, über den Richter Ehud, ein spannender Befreier, eine richtig coole Story. Und ich wünsche mir und dir, dass wir nächste Woche dabei sind und so ein bisschen aus dem Kapitel 2 dann hinübergehen zu dem ersten Befreier, der das Volk Israel befreit von ihren Feinden. Genau. Ich würde es nochmal bitten, dass ihr kurz aufsteht. Ihr seid wahrscheinlich müde geworden. Ich würde kurz beten und dann dürft ihr euch setzen.